Herzlich willkommen zum 1000 Fragen Podcast, dem Podcast, in dem wir versuchen, 1000 Fragen der Plattform gutefrage.net zu beantworten. Mein Name ist Tom.
Und ich bin Theo. Hallo.
Grüß dich, Theo.
Hallo, Tom.
Ich würde mal damit anfangen, dass wir mal einen kurzen Zwischenfazit ziehen. Wie weit sind wir denn bisher?
Ja, das würde mich auch mal interessieren.
Also, meinen Rechnungen zufolge müssten wir eigentlich mittlerweile 9 Fragen beantwortet haben.
9 Stück, okay. Ja, ich hab heute die Fragen nachgetragen, die wir letztes Mal beantwortet haben. Und, pass auf, wir sind ein Level aufgestiegen. Wir sind von Level 2 auf Level 3 aufgestiegen.
Sind wir auf Level 3 jetzt?
Ja, das ist der absolute Wahnsinn, ja.
Okay, das ist natürlich nice. Was bedeutet das jetzt? Was fangen wir mit diesem neuen Status an?
Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob man sich darauf schon was einbilden kann. Also es gibt ja manche Community-Leute, die sind bei Level, 59, 60 oder so. Ich weiß nicht mal, was das Maximallevel ist. Aber da will ich auf jeden Fall auch noch hinkommen.
Aber die haben auch keinen Podcast.
Weißt du ja nicht. Mittlerweile hat ja jeder einen.
Stimmt. Trotzdem muss man sagen, wir kommen vielleicht nicht ganz so schnell voran, wie wir uns das unter Umständen vorstellen würden.
Ja.
Und deswegen haben wir uns eine neue Rubrik ausgedacht. Theo, willst du mal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, natürlich. Die neue Rubrik hat noch keinen Namen. Quickies vielleicht, wo wir jeweils 5 Fragen, also gefällt ich werde mir. Jetzt Torben 5 Fragen stellen und er muss sofort antworten. Das erste Wort zählt und ja, und dann
der erste Satz.
Okay, der erste Satz. Und dann können wir 5 weitere Fragen zu den noch kommenden jeweils 4 Stück, die wir behandeln, dazu tun. Das ist doch schön.
Ja,
das ist auf jeden Fall super.
Ich bin, warte kurz, gib mir noch eine Sekunde. Jetzt bin ich bereit.
Alles klar. Okay, die erste Frage. Was tun bei Langeweile in der Schule?
Fernseh schauen.
Okay, in der Schule?
Ich dachte, das ist assoziativ.
Okay,
wofür ja, auf dem Handy, kurz zur Erklärung, auf dem Handy ist ja mittlerweile möglich. Nächste Frage.
Okay, wofür ist das Leben zu kurz?
Safari.
Okay. Warum sahen Männer früher männlicher aus?
Lange Haare und Bärte, aber gibt's heute auch. Deswegen Steinbruch, arbeiten im Steinbruch.
Okay. Wie zähme ich einen Regenwurm?
Mit einer Triangel.
Wer ist für euch die größte Fußballlegende?
Ganz klar David Beckham.
Okay, ja, schön, ja. Ja, 5 tolle Fragen, die werden wir auf jeden Fall so nachtragen.
Ja, finde ich super.
Waren das gute Antworten. Ja. Mich wundert es, dass du bei der Fußballlegende überhaupt einen Namen rausbekommen hast.
Mich auch.
Aber David Beckham kann man ja sogar noch irgendwo begründen.
Ja, aber auch nur, weil ich gerne den Film mag, Kick It Like Beckham mit Keira Knightley.
Ja, was ja ziemliche ziemliche Verballhornung ist, weil da spielt David Beckham ja gar nicht mit. Das finde ich eine Frechheit.
Ehrlich nicht?
Hat mich damals zutiefst enttäuscht, ja.
Okay.
Na gut. Ja, das ist einfach nur Marketing. Der heißt auf Englisch auch anders. Also auf Englisch, der Originaltitel, der hat nichts mit Beckham zu tun. Das war quasi für Deutschland, damit Leute checken, das geht zum Fußball.
Okay, aber nenn mir nochmal irgendwie 1, 2 Fußballer, damit ich in Gesprächen, in Smalltalk-Situationen
Ronaldo?
Ronaldo,
klar. Irgendein Ronaldo? Ja,
irgendein
Oliver Ronaldo. Kahn?
Ja. Ist das ein aktueller?
Nee, aber wenn du mit Oliver Kahn kommst, dann kannst du auf jeden Fall noch Titan oder sowas sagen.
Also Oliver Kahn, Titan. Soll ich das so reimen?
Ja, das reimt sich sogar, ja. Das ist eine gute Eselsbrücke.
Macht das jeder? Also
ja, das sagt man so. Okay. Das sagt man so. Das sagt man so, wie man in Amerika quasi sagt, zuerst die Stadt und dann noch den Staat, in der die Stadt ist. Also so, ich bin Theo, ich komme aus Unterköllenbach, Bayern. So. Verstehst
du? Ja, ich verstehe es.
Ja. Genau. Lustigerweise, bei wofür das Leben zu kurz ist, ist mir sofort eingefallen, auf die Spülung bei der Toilette warten. Das hasse ich wie die Pest.
Inwiefern wartest du darauf? Also du meinst, wenn du schon mal gedrückt hast?
Richtig, genau.
Und dann muss das irgendwann
noch mal drücken. Und dann muss man wieder warten. Ja, genau. Und dann muss man wieder warten, bis die sich refreshed hat.
Ah, okay.
Und das hasse ich wie die Pest.
Ja, das verstehe ich sogar.
Ja. Ja, gut. Wollen wir mit der ausführlicheren Beantwortung der Fragen beginnen?
Ja, jetzt können wir tatsächlich mit unseren richtigen Fragen starten. Da du jetzt
das war
ja
schön
schon,
zum Reinkommen.
Ja. Fand ich auch schön. Fand ich einen schönen Eingangsding und vor allem effizient auch. Da du jetzt ja schon ein paar Fragen gestellt hast, Ja. Wollen wir uns dann mal Fragen widmen, die ich herausgesucht habe?
Ja, ich bitte darum.
Und zwar würde ich dich, meine erste Kategorie war Liebe und Beziehung. Mhm. Und da würde ich dich gerne aussuchen lassen.
Ah.
Zwischen zwei Fragen, das mache ich ganz gerne. Einfach um dir auch mal ein bisschen die Wahl, ja, ein bisschen Entscheidungsmöglichkeiten.
Ja, das ist ja ein bisschen interaktiv.
Bisschen
ist ja
interaktiv, genau. Ja. Ihr da draußen könnt auch mal abstimmen, für welche Frage seid ihr.
Genau, schreibt sie in die Kommentare.
Genau. Also die eine Frage würde lauten, ich würde gerne einen Liebes-Cover-Song von mir aufnehmen und es meiner Kollegin schicken. Würde ich mich dadurch blamieren?
Mhm.
Die zweite Frage lautet, lässt man auf dem Weg zur Bundeswehr alles hinter sich? In Klammern Freunde, Familie, Bekannte, die große Liebe.
Ich würde zu Frage 2 tendieren.
Okay, ja, auf jeden Fall. Soll ich sie nochmal ganz vorlesen oder zumindest in Ausschnitten?
Schneid nochmal was aus.
Okay, also er hat wohl zwei Freunde, die aktiv bei der Bundeswehr dabei sind, und die wohl, mit denen er wohl wenig Kontakt hat. Und jetzt schreibt er, jetzt würde der Punkt kommen, an dem er eventuell auch mal dorthin will. Er müsste dann wahrscheinlich das Bundesland wechseln, laut seiner Recherche. Und lässt man da wirklich alles zurück? Kommen die Personen eigentlich damit zurecht, die nun da unten leben? Was das auch immer das heißt. Also eigentlich beginnt man ab da doch ein komplett neues Kapitel im Leben. Neue Erfahrungen, eine eigene Familie und so weiter. Also ich weiß nicht ganz, wie er dann sofort bei der Bundeswehr eine Familie gründen will.
Ja, das geht da, glaube ich, sehr schnell, weil dann ist man ja unter Gleichgesinnten und so und hat ein gleiches Hobby und das ist Laufen und Schuhe putzen und stramm stehen. Schießen, genau. Da findet man sofort den Partner seines Lebens wahrscheinlich. Außerdem ist man ja eh eingedrängt und man hat permanent dieses Klassenfahrt-Ding.
Ja, schon, aber also ich frage mich wirklich, ist Bundeswehr dann so, dass du dann, wie wenn du dann so gleich bei einer Sondereinsatzkommando bist oder wenn du Agent wirst, musst du dann tatsächlich eigentlich, wenn du zur Bundeswehr gehst, deine persönlichen Kontakte abbrechen der Zeit?
Nee.
Also optional nur quasi. Also so wie jeder andere auch.
Ja, wenn du vielleicht zum Geheimdienst oder sowas willst, dann kann das natürlich schon sein. Also das stelle ich mir wirklich unfassbar stressig vor, wenn du dir dann irgendwas ausdenken musst. Das würde mich auch mal interessieren, bekommt man das? Das können wir mal als Frage speichern, ob man dann quasi seine Geschichte, die man dann seinen Freunden erzählt, quasi von irgendwelchen Autoren der Bundeswehr zugeschickt bekommt oder darf man die sich selber aussuchen?
Ja, ich glaube, das aber der Geheimdienst, wir haben ja nur den
Verfassungsschutz.
Den Bundesnachrichtendienst haben wir, meine ich.
Und dann gibt es ja noch hier diesen Bundeswehrinternen.
Den militärischen Abschirmdienst.
Genau.
Weiß ja, glaube ich, richtig. Oder?
Ja, genau.
Also jedenfalls, ich habe mich mal dafür interessiert, mich beim BND zu bewerben. Aha. Tatsächlich, weil ich dachte irgendwie, das wäre cool. Ich habe irgendeine Serie über Profiler beim FBI gesehen und dachte dann, naja, vielleicht kann ich ja noch sowas irgendwie auch machen. Und dann habe ich geguckt. Aber BND ist natürlich schon wieder ein bisschen was anderes. Da müsste man eigentlich zur Polizei gehen und so weiter.
Ja, genau.
Jedenfalls habe ich trotzdem mich dafür interessiert und habe mal mich mal schlau gemacht. Und irgendjemand hat dann irgendwo geschrieben, dass er oder sie dort ein Bewerbungsgespräch hatte, dann zu einer Adresse geschickt wurde, wo sie klingeln musste. Und dort wurde dann 10 Minuten lang nicht aufgemacht, so wie bei Fight Club.
Okay.
Und dann wurde die Tür aufgemacht und dann ging eigentlich der
Bewerbungsvorgang los, aber das davor war auch schon ein Test.
Ja, und sie hat geschrieben, dass sie tatsächlich nie herausgefunden hat, ob das tatsächlich Teil der Bewerbung war oder schon ein Test war oder nicht. Ich glaube, glauben, dass...
Das kann schon sein, das finde ich schon eigentlich ganz geil.
Ja, wäre schon auch witzig, wenn der Bundesnachrichtendienst einfach die Klingel nicht gehört hat, weil die einfach gerade irgendwie zu laut.
Wo wohnen die denn?
Rammstein gehört haben. Oder so. Wo wohnen die? Vermutlich in Bonn. Also ich kann mir gut vorstellen, in Bonn.
In der alten Republik.
In der alten Republik, ja. Die befassen sich auch nur mit Westdeutschland, nicht mit Ostdeutschland.
Ja. Aber eigentlich gehört doch sowieso immer alles zum Bewerbungsverfahren dazu. Also auch wenn du bei einem normalen Bewerbungsgespräch irgendwie zu früh oder zu spät kommst, das kann ja immer gemacht werden. Das muss ja jetzt nicht unbedingt mit dem Bundesnachrichtendienst zu tun haben, oder?
Nee, das stimmt. Also ich würde mir da tatsächlich, wenn ich Personaler wäre, auch total perfide Strategien ausdenken.
Ja, komplett. Ich würde, glaube ich, auf alles achten, außer auf das, was quasi die Person sagt.
Ja, total. Also ich würde die auch in super stressige Situationen bringen. Ich würde zum Beispiel einen noch dazu holen an dem Tisch, der beim Bewerbungsgespräch dabei ist. Und den würde ich dann einen Herzinfarkt vortäuschen lassen.
Und dann gucken, wie die Person reagiert.
Genau, in der Stresssituation. Und dann selbst quasi noch ohnmächtig werden. Eine Ohnmacht vortäuschen, damit quasi dann die Person alleine da ist und entscheiden muss, was sie tun soll.
Ja, das ist schon hart. Also ich weiß nicht, ob ich das dann, also wenn das alle machen würden, hätte ich wahrscheinlich bis heute noch keinen Job.
Also ja, wahrscheinlich nicht.
Ich würde wahrscheinlich auch sofort zusammenbrechen. Zurück zur Frage zu dem Bundeswehrmenschen. Also der will jetzt quasi, weil zwei seiner Freunde bei der Bundeswehr sind, auch zur Bundeswehr.
Nicht deswegen. Er will, glaube ich, einfach so zur Bundeswehr und er will jetzt einfach wissen, ob man wirklich alle Leute hinter sich lassen muss.
Also das kommt wahrscheinlich auf den Typen an. Also generell würde ich sagen erstmal nein. Weil mittlerweile hat man das ja sowieso nicht mehr so krass wie, ich würde noch sagen, Prä-Internet-Zeit. Dass das Studium mit Wegziehen verbunden ist und dann wirklich ein neuer Lebensabschnitt beginnt, weil du bist ja immer noch in deinen WhatsApp-Gruppen aus der Heimat, immer noch in den Facebook-Gruppen und so weiter und bekommst ja immer noch den Input deiner Freunde von früher. Kannst mit denen skypen zum Beispiel, weiß ich nicht, League of Legends spielen oder so. Deshalb würde ich das erstmal verneinen. Also zuallererst.
Ja, ich dachte ja auch immer, dass eigentlich zur Bundeswehr sowieso nur Leute mittlerweile gehen, seitdem es keine Wehrpflicht mehr gibt, die eh schon alles hinter sich gelassen haben, in einer gewissen Hinsicht, beziehungsweise von denen sich sowieso schon alle entfernt haben, die eigentlich nicht mehr so viel Optionen, nichts mehr so viel zu verlieren haben und die sich deswegen entscheiden. Das heißt, ich glaube, diese kausale, also es gibt da schon eine Korrelation, aber der kausale Mechanismus funktioniert in eine andere Richtung. Und ich glaube, deswegen muss er sich gar nicht so viele Gedanken darüber machen, weil wenn er quasi diese Dinge, die er dort beschrieben hat, Freunde, Familie, Bekannte und die große Liebe hat, dann wird auch die Bundeswehr ihm das nicht wegnehmen können.
Nee, das glaube ich nämlich auch nicht. Und das ist ja auch alles verkraftbar heutzutage. Ich meine, der bekommt auch ein mega Gehalt, kann sich sofort ein geiles Auto kaufen und dann an den Wochenenden immer irgendwo hinfahren.
Also, ja, nach Malle.
Zum Beispiel. Und dann am Montag geht's zurück auf Stube. Warst du eigentlich beim Bund? Wurdest du überhaupt noch gemustert?
Ich wurde nicht mehr gemustert. Wurdest du gemustert? Ah. Auch nicht, oder?
Ich wurde noch gemustert. Doch, ich wurde noch gemustert.
Oh, wie war das? Beschreib mal dann die Erfahrung. Also,
war eigentlich relativ unspektakulär. Was ich nur lustig fand, ich habe extra noch so einen Stress gemacht, dass ich mir meine Farbenblindheit ärztlich attestieren lassen. Da ist wirklich nicht nur Rot-Grün-Schwäche, sondern Rot-Grün-Blindheit rausgekommen.
Das ist einfach Blindheit rausgekommen, dass ich nicht sehen kann.
Rot-Grün-Blindheit.
Ach so.
Was ich aber auch für übertrieben halte, weil so einen ungefähren Plan, wie die Farben ausschauen, habe ich. Was ich nur lustig fand in dem Gespräch, hat die das null interessiert. Also ich sehe halt in der Natur oder so, im Wald, würde ich keinen Menschen erkennen, wenn der sich nur auch nur ein bisschen tarnt. Also das heißt, nichts Weißes anzieht. Mhm. Würde ich sofort nicht erkennen.
Ah, okay.
Was dann aber quasi zur absoluten Ausmusterung und anscheinend absolutes No-Go war, ist eine Bienenstichallergie, von der ich aber auch nicht sicher bin, dass ich sie habe.
Du hast du nicht, Moment, stopp. Du hast doch in der letzten Folge gesagt,
dass du keine
Allergie hast. Und auf einmal kommt jetzt hier raus, dass du eine Bienenstichallergie hast.
Ja, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich eine habe. Weil ich wurde tatsächlich mal an einem Fluss, wo weit und breit keine Wiese war, dreimal innerhalb von kürzester Zeit von irgendwelchen aggressiven Mücken oder was gestochen. Und dann habe ich irgendwie Punkte im Gesicht bekommen, bin dann nach Hause gegangen und da bin ich dann umgefallen. Und dann musste der Krankenwagen gerufen werden oder irgendwie sowas. Und auf jeden Fall von da
hatte ich dann... Das spricht schon für eine Allergie.
Ja, aber das waren definitiv keine Bienen. Weil ich weiß, wie ein Bienenstich sich anfühlt. Und das hat viel... Also das, was ich da hatte, das hat viel, viel mehr wehgetan. Und das waren... Also da an dem Fluss, am Fluss chillen doch keine Bienen. Die chillen doch an der Wiese. An den grünen oder orangenen Wiesen.
Ja. Also vielleicht bist du einfach noch gegen ein anderes Insekt allergisch. Wurdest du denn schon mal von der Biene gestochen? Weil ich wurde zum Glück, muss ich sagen, noch nie von der Wespe oder einer Biene gestochen.
Doch schon. Also es ist jetzt ein bisschen länger her, aber zum Beispiel der Klassiker irgendwie, du liegst irgendwo auf einem Handtuch im Schwimmbad oder so und dann willst du dich hinlegen auf dein Handtuch und da chillt eine Wespe. Ja, und dann in den Rücken rein. Das ist schon richtig gemein. Und Bienen ist aber auf jeden Fall länger her. Das war vor diesem Vorfall das letzte Mal. Also seitdem auch nicht mehr.
Und deswegen und gesagt, wurdest du ausgemustert. Wegen der Bienenallergie.
Ja.
Bienenstichallergie.
Bienenstichallergie. Von der ich nicht mal genau weiß, ob ich sie hab.
Isst du ab und zu denn Honig?
Nur im Müsli.
Okay, Honig, gut, Mandel. Aber immerhin quasi. In kleinen Dosen. In Mikrodosen in kleine, quasi.
Ja, genau, genau. Ja, ja, also das fand ich, ich bin mir nicht sicher im Nachhinein, ob ich nicht doch gern mal zum Bund gegangen wäre. Einfach mal gucken, wie es ist.
Einfach mal ein großes Abenteuer erleben.
Ja, genau, genau, genau. Vielleicht ist es ja was. Aber im Allgemeinen hat es dann so auch gut gepasst. Also,
ja, kann man sich eigentlich nicht beschweren. Musstest du dann gar nichts machen?
Theoretisch, also ich musste kein Zivi machen, weil das war dann T5 irgendwie. Du bist ja, wirst dann von T1 bis T5. T5 ist das schlechteste geratet. Und dann musste ich gar nichts machen, hab dann aber doch noch ein FSJ gemacht.
Ja, nice.
Ja, schon. Und da habe ich auch niemanden verloren. Also, das ist beim Bund wahrscheinlich ähnlich.
Genau, also dann würde ich dem Typen einfach mal antworten, mach dir keine Sorgen.
Die Zeiten haben sich geändert. Solche Hardcuts gibt es kaum mehr, wenn man sie nicht selber irgendwie erzwingt. Würde ich sagen.
Okay, Hardcuts gibt es kaum mehr. Alles klar, ich habe es mir notiert, damit ich diesmal auch antworten kann sofort. Genau. Damit wir hier mal weiterkommen. Super. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich zu deiner Frage. Was hast du für mich? Für uns.
Aus der Kategorie, was ist das? Freizeit oder Geld? Freizeit oder Geld. Also das waren die zwei Kategorien, die ich habe. Die passen beide irgendwie da so rein. Und zwar ist die Frage, was macht die Kunst so wertvoll? Also der Klassiker, warum ist irgendwie irgendein Farbklecks, der einen Materialwert von 10 bis 100 Euro hat auf einer Leinwand, so wahnsinnig teuer und wird für Millionen verkauft? Und ist das nur eine Blase, ist es Spekulation, kann man das mit Aktien vergleichen und so weiter?
Mhm.
Ja, das ist die Frage, was macht die Kunst wertvoll?
Was macht die Kunst wertvoll? Mit Sicherheit ihre Einzigartigkeit. Aber dann gibt's ja auch wieder so Kunst wie so Andy Warhol-Geschichten, der ja das dann in Serie hergestellt hat und dann quasi gar nicht mehr selbst da auch Hand angelegt hat oder so.
Ja, ja, das finde ich eh, das finde ich eh irgendwie lame. Künstler, die quasi nur noch sagen, irgendwie ihren Schergen, ja, mal mir mal irgendwie eine Blume in einer Flasche und die tippt auf dem Handy. So, das ist sehr sozialkritisch und aber er selber macht halt nichts mehr, das finde ich komplett lame. Also wenn ein Künstler nicht arm ist, dann hat er sowieso verspielt und wenn er sich einen Schergen leisten kann, dann kann ich das gar nicht als Künstler bezeichnen. Ich weiß nicht, was das dann ist.
Ja, also ich finde die Frage ganz interessant formuliert. Ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht, weil die Frage ist ja nicht, was macht Kunst zu Kunst? Weil das ist, glaube ich, eine super mühsame Debatte irgendwie.
Ja, ist es auch, ja.
Und da hatte ich jetzt auch gar nicht so Bock drauf, sie zu führen. Also meiner Meinung nach macht Kunst zu Kunst eine gute Idee. Irgendwie mehr oder weniger. Aber was macht Kunst wertvoll? Ich glaube,
schon die Einzigartigkeit auf jeden Fall.
Ja, schon, aber auch das, ich glaube, es macht einfach wertvoll, dass Menschen bereit sind, Geld dafür zu bezahlen.
Ja, genau, klar, logisch.
Weil das ist ja, Kunst ist ja quasi nicht nur irgendwie, keine Ahnung, der Picasso, der im Museum hängt, sondern Kunst kann ja auch sein Musik oder sogar Filme und Serien.
Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, der Typ bezieht sich oder die Dame bezieht sich auf jeden Fall auf die gemalte Kunst, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, und schon. Hast du da eigentlich mal was erworben?
Nee, gar nicht.
Hast du irgendwie Kunst in deinem...
Leider gar nicht, leider überhaupt nicht. Also was ich echt ein bisschen schade finde, aber dafür habe ich einfach kein Geld. Also für solche Spielereien.
Ja, aber bist du auch nicht so ein Einrichtungstyp, oder?
Wahrscheinlich. Nee, überhaupt nicht. Das ist mir wirklich Wayne.
Okay.
Also ich finde eigentlich jedes Möbelstück, was im Zimmer ist, ist eins zu viel.
Also du bist ja quasi jetzt Minimalist schon, oder mehr?
Ja, könnte man glaube ich so sagen. Also du doch auch, oder? Ich war doch mal bei dir, da steht doch auch nichts rum.
Ja, schon. Also mir ist nämlich gerade eingefallen, ich hatte tatsächlich in meinem alten Zimmer, hatte ich mal ein Gemälde, und zwar so einen Nachdruck von, halte ich fest, Der Wanderer im Nebelmeer von Caspar David Friedrich. Okay. Und das ist mir, finde ich aber mittlerweile so beschissen irgendwie. Also ich fand, das sah halt ganz cool aus und man fängt halt so an zu studieren und so, oh ja, ja cool, Romantik, das Ungewisse und so weiter. Aber für mich, also ich finde, das ist halt jetzt, ich habe auch mal gehört, dass das irgendwie so von so, auch so das Lieblingsbild von ganz vielen so, so Rechten ist und so.
Okay.
So rechte Bergsteiger.
Oh weh.
Und das gefällt
mir. Aber das habe ich mir schon die ganze Zeit bei dir gedacht, Torben.
Dass ich ein rechter Bergsteiger bin.
Ja.
Ja, jetzt ist es raus. Es ist tatsächlich so.
Ja.
Und weiß ich aber auch nicht, warum. Das habe ich mir auch mehr aus dekorativen Gründen ins Zimmer gehängt, glaube
ich. Ja, das würde ich, wie gesagt, schon auch gerne machen. Aber ich hätte zum Beispiel auch sehr gerne eine DVD-Sammlung früher gerne gehabt. Mittlerweile bin ich froh, dass ich keine habe, weil DVD Doch. Ist einfach nur... Nein!
Nein!
DVD ist so eine Steinzeittechnik.
Null, überhaupt
Doch.
Nicht. Ich fange gerade damit an, meine DVD-Sammlung zu erweitern.
Bist du dumm?
Nein!
Das warum?
Ist das, weil sich das lohnt sich, glaub mir. Das ist eine gute Investition.
Nein! Ich habe nicht mal mehr hier an dem Computer, an dem ich bin, nicht mal mehr ein CD-Laufwerk.
Ja, ich hab noch ein CD-Laufwerk. Und das, da
ja, weil dein Computer 10 Jahre alt ist oder so. Na. Aber die neuen, die werden, ja, okay. Nein, die werden doch gar nicht mehr damit geliefert.
Ja, dann würde ich mir ein externes DVD-Laufwerk kaufen.
Wow, also, und um dann irgendwie mit USB-Kabel, die es gar nicht mehr gibt, weil die mittlerweile auch nicht mehr dran gemacht werden, wo willst du das hintun? Also wirklich, DVD ist so eine Blödsinnstechnologie.
Das stimmt. Nein, das ist, also, aber wenn du dir einen Film anschauen willst und du willst ihn dir nicht illegal anschauen, weil das nervig Aha. ist, wo schaust du dir einen Film an? Weil es ist erst nicht überall immer, also egal, selbst wenn du bei jedem Streaming-Anbieter ein Abo hast, kann es sein, dass du einen Film sehen willst, den es da nicht gibt.
Ja, ja, ja.
Und dann musst du den schlimmsten Fall machen, dann müsstest du ihn dir theoretisch bei iTunes leihen. Und das ist wirklich schweineteuer. Und das kann ja auch keiner wollen. Und diese Abhängigkeit irgendwie von irgendwelchen Unternehmen, die dann sagen, ja, das und das kannst du jetzt gerade sehen und das kannst du jetzt nicht sehen. Und wir bieten dir, du musst halt schauen, was wir dir anbieten.
Das ja, geht man mir besitzt auch, nichts mehr. Ja, das stimmt.
Gegen den
ja.
Strich so ein bisschen.
Ja, aber irgendwie jetzt an Weihnachten irgendwie, wenn ich irgendwie die Sopranos einlege und dann irgendwie alle 3 Folgen aufstehen muss vom Sofa, um die nächste DVD einzulegen, ey, das ist so nervig.
Ja, und was ist die Alternative schlimm. Dazu? Dass du ständig quasi...
Streamen,
du streamst es, ja.
Ja, also das ist, für mich als bequemen Menschen ist das halt gerade das Nonplusultra. Und ja, für viele sonst wäre es ja nicht
kannst,
so beliebt.
Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du eine komplette DVD Sopranos schaust, ohne einmal aufstehen zu müssen. Dann kombinierst du halt mit Toilettengängen oder ähnlichem.
Ja, ja, ja. Klar, natürlich. Aber generell eben ist das, da mache ich das, wann ich will und nicht, wann die CD sagt, jetzt habe ich keinen Speicher mehr für eine neue Folge, steh auf und leg eine neue DVD ein. Also sowas ist, das ist sowas Bescheuertes. Also finde ich ganz schlimm. Und ich finde eben so Kunst ist eben ähnlich so ein nice to have, aber schau erst mal, dass du irgendwie die Miete zahlen kannst.
Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss ehrlich auch gestehen, ich bin mit der Frage etwas überfordert.
Es ist super schwierig. Also ich hätte jetzt eigentlich schon gesagt, dass Kunst ist quasi nur wertvoll, weil das viele Leute wollen. Es ist so ein Angebot- und Nachfrageding. Wenn das kein Mensch haben will. Oh, aber man muss auch sagen, weil er fragt ja, was macht die Kunst wertvoll? Auch der Künstler ein bisschen. Also wenn der Künstler zum Beispiel sagt,
klar, Marketing ist es auch.
Ich habe hier irgendwie 3 Striche also wenn wir jetzt von moderner Kunst ausgehen oder so, auf eine Leinwand gemacht und dafür will ich 1200 Euro. So, dann, wenn du einen findest, der das für 1200 kauft, ist ja schön. Ist es das deshalb wert? Ist es, warum nicht 200 nur? Das entscheidet auch ein bisschen der Künstler, für wie viel er denn seine Kunst verkaufen möchte. So.
Was auch ganz schlecht, glaube ich, zu vermarkten ist, ist Aktionskunst. Weil,
ganz schlimm, Aktionskunst, damit kann ich gar nichts anfangen.
Ja, aber dafür kann man vor allem auch kein Geld bekommen, glaube ich. Mm. Also außer man verlangt Eintritt dafür, aber da muss
ja erstmal jemanden
kennen, so mehr oder weniger.
Ja, geht mir nicht in meinen Kopf rein, Aktionskunst... Weiß ich nicht, also habe ich mich aber ehrlicherweise auch noch nicht so viel mit
Auktionskunst. Banksy.
Funny.
Nicht
funny.
Schlecht, oder? Nicht schlecht.
Funny. Hast du schon mal über eine Stand-Up-Karriere nachgedacht?
Ja, habe ich nachgedacht.
Okay.
Habe ich wieder verworfen. Ich dachte, ich mache einen Podcast.
Gut. Ja, also was schreiben wir den Menschen?
Der Wert der Kunst liegt im Auge des Betrachters.
Ja, das stimmt.
Und das ist unsere Antwort. Und damit würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage.
Das ist eine ziemlich altkluge
ja, Antwort. Ja, manchmal sind wir auch altklug. Heute sind wir in so einer altklugen Stimmung so ein bisschen.
Okay.
Ein bisschen besserwisserisch einfach.
Na gut. Na gut. Ich denke, ich werde noch was dazu dichten. Aber das soll der
Nein. Todes sein. Nein, okay, na gut. Ich habe jetzt tatsächlich noch drei Fragen zur Auswahl. Ich war heute wirklich wieder extrem schlecht, mich zu entscheiden.
Drei Stück für eine Kategorie?
Ja, für eine Kategorie, krank. Mehr oder weniger. Also pass auf, das eine war Tipps gegen Müdigkeit am Mittag. Da weiß ich aber nicht, ob wir sowas Ähnliches schon mal hatten. Dann habe ich noch, haben die keine Angst, abgezogen zu werden? Das ist so ein bisschen so offen, was sich dahinter versteckt, aber ich kann sagen, es ist ganz interessant. Und Schlafmittel, damit Bruder seine Klappe hält. Das also ist dann im Bereich des, des Justiziablen.
Illegalen, ja. Ja. Also die würde ich auf jeden Fall ausschließen. Ich tendiere zu 1 oder 2.
Ich wiederhole es nochmal, das ist einmal Tipps gegen Müdigkeit am Mittag.
Aha.
Und haben die keine Angst, abgezogen zu werden?
Naja, auf die Gefahr hin, erneut mit dem Geldbeuteltrick bei der Frage 2 zu kommen, würde ich zu Frage 2 tendieren, weil man auch die erste Frage sehr schnell beantworten kann mit einem Mittagsschlaf. Der gute alte 20 Minuten Mittagsschlaf
ist das Beste, was es gibt. Okay, dann diskutieren wir doch schnell beide, weil sein Problem ist nämlich genau, dass er jeden Tag nach der Schule 4 bis 5 Stunden schläft.
Ja, das habe ich früher auch gern gemacht.
Und
das
dann
aber übergeil.
Am 23.50 Uhr ins Bett geht.
Ja.
Vor allem, der könnte auch 12 Uhr schreiben, aber er hat es offensichtlich genau überprüft. Und dann um 6.30 Uhr wieder aufstehen. So,
ja, das klingt eigentlich nach einem guten Schlafrhythmus.
Ja, das sind 7 Stunden nachts und plus 5 Stunden
tagsüber.
Das ist zu lange. Das sind 13 Stunden. Das ist mehr als der halbe Tag.
Der genießt halt.
Ja, aber er will es ja nicht mehr.
Es gibt nichts Besseres als den Mittagsschlaf. Und vor allem, wenn du ihn so exzessiv machst. Also wenn du so effizient sein willst, dann machst du 20, 30 Minuten maximal. Aber wenn du wirklich genießt, dann gönnst du dir mindestens 2 Stunden. Da kann ich ihn komplett verstehen.
Ja, aber das doch nicht 4 bis 5 Stunden. Das ist doch viel zu viel.
Ja, also dieses, aber zum Beispiel, du brauchst ja auch irgendwie erstmal eine Stunde, bis du einschläfst eigentlich. Und dann wieder eine Stunde, bis du aufwachst. Und bis du wieder klar im Kopf bist. Weil es gibt ja... Oh Gott, diese Stimmung nach einem Mittagsschlaf, nach so einem 4-5 Stunden Mittagsschlaf, die ist schlimm. Also da hast du wirklich einfach nur Wut in deinem Bauch, dass du jetzt wieder aufstehen musst.
Ja, also ich habe echt nicht oft Mittagsschlaf gemacht, aber jedes Mal, wenn ich Mittagsschlaf mache, dann ist es in der Regel, weil irgendwie abends noch irgendeine Veranstaltung ist oder irgendwas ansteht. Ich war vorher müde und dachte, naja, dann geht's mir besser. Und meistens mir geht's danach viel schlechter.
Ja, also... Aber hast du den 20 Minuten Mittagsschlaf gemacht oder eine Stunde?
Eher mal so eine Stunde oder so. Ich brauche mittags auch erstmal, egal wie müde ich bin, ich bräuchte erstmal eine halbe Stunde, bis ich überhaupt einpenne.
Ja, das habe ich auch gedacht. Bis ich dann wirklich jetzt seit 1-2 Jahren den 20 Minuten Mittagsschlaf für mich entdeckt habe.
Machst du das in deiner Mittagspause auf der Arbeit?
Ja, wir haben da so einen Raum.
Und sind da mehrere Leute?
Nee. Da kann nur einer rein. Und dann kannst du dich da hinlegen und für 20 Minuten die Äuglein zumachen.
Wir wissen das alle anderen, dass du das machst?
Ja, da ist so ein Ding sogar davor, da so bitte nicht stören quasi.
Und da hat sich noch keiner geprankt irgendwie, da hat noch keiner dir irgendwie ein Schnurrbart mit dem Edding gemalt.
Also
oder?
Wenn das losgeht, ja, wir haben es schon mal angedeutet, dass man das ja machen könnte. Aber ich glaube, wenn das losgeht, dann, das ist für alle halt, da hat niemand was davon, wenn das beginnt.
Okay, also 20 Minuten Mittagsschlaf. Dann können wir ihm ja einfach empfehlen, seinen Mittagsschlaf von 4 bis 5 Stunden auf 20 Minuten zu reduzieren. Ja. Und sich einfach da ein bisschen zu disziplinieren.
Ja, würde ich auch so sagen. Ja.
Okay, ja super, dann hatten wir da schon eine Antwort. Das war jetzt übrigens aus dem Bereich Medizin und Gesundheit. Die Fragesteller bei gutefrage.net sind doch sehr repetitiv. Und häufig fragen sie logischerweise nach Krankheiten oder nach Symptomen. Ich drücke mich da immer so, weil ich tatsächlich auch, glaube ich, einfach ein ganz, ganz schlimmer Hypochonder bin. Und ich denke dann immer, wenn ich diese Frage lese,
dass du das auch hast.
Dass ich das auch habe. Und dann denke ich, und ich kann diese Leute so gut verstehen auch.
Ja.
Weil es geht mir echt auch so. Und ich glaube, dass...
Aber ich verstehe nicht, warum gehen die Leute nicht einfach sofort zum Arzt? Es gibt nichts, also ich liebe Arztbesuche. Ich liebe es eigentlich, im Krankenhaus zu sein.
Ehrlich?
Weil ich fühle mich eigentlich selten so... Sicher. Das sind nur kompetente Leute. Die haben irgendwie 19 Jahre studiert und nochmal 5 Jahre irgendwie Facharzt gemacht und so. Die haben alle Plan von deinem Körper und wissen sofort irgendwie, wenn sie auf so ein Blutbild gucken, was abgeht. Also da sind nur kompetente Leute, das finde ich richtig geil.
Ja, das Problem ist ja die Hürde, da überhaupt hinzukommen zum Arzt.
Na, das ist doch super nice.
Hast du schon mal versucht, einen Termin bei einem Facharzt auszumachen? Das ist doch unmöglich.
In manchen Städten ist es schwierig, in anderen Städten wiederum ist es sehr einfach.
Okay, das ist jetzt natürlich ein sehr intransparentes Gespräch, weil wir beide nicht verraten wollen, wo wir wohnen. Aber ja, lassen wir es so stehen. In manchen Städten ist es sehr schwierig, in manchen Städten
Also in Großstädten ist es, ist mir jetzt aufgefallen, sehr einfach, weil da einfach das Angebot auch höher ist. Und das ist sehr nett.
Okay, na cool. Das motiviert mich vielleicht zu einem Umzug oder ähnlichem eines Tages.
Ja, würde ich dir auch raten.
Okay, dann wollen wir jetzt noch zur eigentlichen Frage gehen. Mhm. Wollen wir noch über eine von meinen Fragen sprechen oder wollen wir dann zu deinen Fragen?
Nee, du hast doch noch diese, warum
genau,
abgezogen?
Haben die keine Angst, abgezogen zu werden?
Ja.
Und da lautet nämlich die Frage, mich interessiert es echt, weil viele in meiner Stadt kiffen, ob die keine Angst haben, abgezogen zu werden. Also ich meine, dass sie zu wenig bekommen, vor allem die, wo neu angefangen haben zu kiffen. Ich finde das eine absolut nachvollziehbare Frage.
Ja, komplett.
Ich habe tatsächlich mit Drogen gar nichts am Hut, aber ich war mal in der Situation zum Beispiel, dass ich in Kroatien im Urlaub war und da ist mir das Geld ausgegangen und da musste ich in so eine Wechselstube gehen, weil ich hatte noch Euro dabei, aber nicht mehr Kroatendollar.
Ja.
Und
dann
bin ich da reingegangen und dann sage ich so, ja, so viel würde ich gerne wechseln und dann gibt er mir halt einfach irgendwas zurück. Und da ich jetzt nicht super gut in Mathematik bin, dachte ich, und auch keine.
Was ist das jetzt für ein Kurs?
Ja, und stimmt, auch nicht unangenehm nachfragen wollte. Aber der Typ hat das so schnell gemacht, dass deswegen. Deswegen dachte
da hast
ich,
du einfach was, vertraut, ja.
Ja, aber dann hat sich irgendwie herausgestellt, es war halt viel zu wenig.
Ja, es ist aber so auch ein ist komischer Kurs. Der Wechselkurs Euro zu kroatischen Dollar ist ja irgendwie Ball 7 oder durch 7 oder 1 sowas.
1:1 Million, glaube ich, ungefähr.
Ja,
1:1 Million.
Ja, also es ist auf jeden Fall nicht nachvollziehbar. Und ja, stimmt, so ist es ähnlich wie mit dem kroatischen Dollar verhält es sich auch, wenn du Gras kaufst, ja. Weil man hat natürlich am Anfang auch keinen Plan, was wie viel wiegt, was wie groß sein kann und was realistisch ist und was denn ein fairer Kurs ist. Und ich spreche hier nicht aus Erfahrung, ich spreche hier einfach nur von Hörensagen.
Ja, also ich wüsste zum Beispiel auch nicht mal, angenommen, ich würde jetzt irgendwie Drogen kaufen wollen, ob mir, wenn mir jemand so ein Tütchen voll Kieselsteinen gibt, dann würde ich das auch glauben. Dann würde ich auch sagen, so, das ist halt eine bestimmte Sorte oder so.
Also, das wird ja, glaube ich, sogar gemacht. So, das finde ich so geisteskrank, wenn irgendwie so kleine Glassplitter oder so, die einfach mehr wiegen, da so in dieses Zeug reingestreut werden.
Das habe ich auch schon mal gehört, dass man da mit so gefährlichen Sachen hantiert. Und das frage ich mich aber immer, warum macht man das? Warum will man denn, das ist doch ökonomisch betrachtet total dumm, deine Konsumenten umzubringen. Doch.
Ach so, wenn du
jemandem Glassplitter zum Rauchen gibst, das ist ja wirklich total unvernünftig.
Ja, da sollte man doch Microdosing, lieber Kräuter oder Microdosing. So. Aber vielleicht wird es ja auch Sinn machen, einfach eine kleine Waage mitzunehmen. So eine Küchenwaage oder so.
Mhm.
Und dann einfach nochmal nachzählen.
Ja, oder und, wenn man dann feststellt, man wurde dann doch betrogen, dass man einfach seine Eltern auch informiert. Weil ich meine, so kann es ja auch nicht sein.
Da sollen die Eltern nochmal. Oder gleich, am besten einfach gleich die Eltern fragen.
Gleich die Eltern
also
fragen.
Also im
ich meine, wenn ihr in
im
Berlin
Normalfall
wohnt oder so,
bauen die ja eh an irgendwo und können dir das Zeug auch für einen Achterkurs geben.
Eben genau, also gerade Leute, die in Berlin wohnen, Jugendliche, deren Eltern sind höchstwahrscheinlich selbst Konsumenten.
Genau, ja. Und haben da irgendwie im Kühlschrank noch so ein Extrafach.
Aber da sieht man auch, finde ich, schon, was die Probleme sind, dass Drogen dass solche Drogen illegal sind. Also ich bin eigentlich gar nicht dafür unbedingt, dass Marihuana irgendwie legalisiert wird. Aber das ist schon ein Riesenproblem, oder? Also erstens mal hast du keine festen Preise, so. Es gibt da keine Preisbindung.
Ja.
Oder es gibt da auch nicht irgendwie.
Ja, es wird alles nicht so gut reguliert, das stimmt. Ja,
nee,
das
genau.
Ist ein Problem.
Also du weißt auch nicht, was ist wie stark oder ähnliches.
Ja. Also es ist fast wie mit dem Schweine- oder mit dem Hühnerfleisch. Da weißt du ja auch nicht, wo es herkommt. Obwohl es reguliert wird.
Ja, das ist ein großes Problem.
Ja, also finde ich auch sehr schwierig. Würde aber dennoch für eine Legalisierung plädieren. Einfach weil ich glaube, die Steuerannahmen immens wären und dann könnten wir endlich unsere Straßen reparieren oder sowas.
Nee, da bin ich eigentlich total dagegen. Ich bin dagegen, dass mehr Drogen legalisiert werden, weil ich tatsächlich glaube, dass Leute, desto mehr Drogen es gibt, desto unpolitischer werden Leute. Weil desto mehr Möglichkeiten hast du quasi, dich irgendwie aus dem Leben zu biegen.
Abzulenken?
Ja,
weiß ich jetzt nicht. Also war nicht eine so eine hochpolitische Zeit, hier die 68er und so, da wurde doch bestimmt auch viel geraucht. Wenn du nämlich, weil die Kombination aus Internet und Gras, die lässt dich ja quasi vom Bildschirm kleben oder so. Aha, aber wenn du nur eins von beiden hast,
dann
musst du schon was anderes
machen. Dann sollte man den Leuten aber auch ihren Fernseher wegnehmen, ihren Kühlschrank und ihre Wohnung. Dann gehen die Kiffer nämlich doch auf die Straße. Dann sind sie quasi automatisch auf der Straße und können dann da machen, was sie wollen, aber vielleicht auch demonstrieren.
Ja.
Da ist die Hürde nicht so groß.
Ja, also wir haben uns tatsächlich, glaube ich, ein bisschen voran.
Also Zwangsenteignung für Marihuana-Konsumenten fordere ich. Fordern wir hier vom 1000-Frage-Podcast.
Wie kommen wir... Ich denke schon, dass die Leute Angst haben, abgezogen zu werden, aber ich glaube, am Anfang muss man dieses Risiko auch eingehen, bis man sich wehren kann. So lang, glaube ich, muss man dieses Schicksal über sich ergehen lassen. Ich meine, das ist ja immer so.
Was meinst du da genau? Meinst du, dass man dann quasi selbst Drogendealer ist und, dann quasi eine Pistole mit sich führt? Willst du quasi sagen, dass Leute sich Pistolen besorgen sollen, illegal?
Nein. Was ich sagen will, ist, mit dem Wissen, was man sich dann über die Jahre ankifft, kann man dann ja auch sagen, hey, Moment mal, das ist doch eigentlich viel weniger, als du sagst. Und weil dann hat man dann schon Erfahrungswerte, verstehst du? Also, aber lustigerweise habe ich genau dasselbe Problem, nur nicht da, sondern eben eher, wenn es so um sowas geht wie ein Auto oder ein Fahrrad oder sowas kaufen. Ich habe davon, also kommt nicht in Frage, aber ich hätte auch, also davor habe ich tatsächlich auch tierisches, ich habe nämlich keinen Plan davon. Und was ich mir gedacht habe, ist, und das könnte man da vielleicht auch machen, ich nehme mir irgendwie, ich bezahle einen Kfz-Mechatroniker, einen Azubi oder so, gib dem irgendwie 200 Euro, dass der mitkommt und dann quasi verhandelt und sagt, ja, aber was ist denn hier mit der Drechsel? Die ist ja komplett verrostet.
Ja, was ist da los mit den Öxle-Zahlen?
Genau. Und dann spricht der eben Sachen an, von denen ich noch nie gehört habe. Und dann kriege ich das Auto dann billiger. Das ist meine Hoffnung. Und so kann man es da eventuell auch machen. Ja. Einfach jemanden mitnehmen, wie gesagt, ein Elternteil, der vielleicht mehr davon Ahnung hat. Ja.
Genau, oder den Opa auch mal. Mal den Opa einfach mal rausholen. Einfach mal rausholen den Opa aus dem Heim. Den mal mitnehmen, mit in den Park nehmen. Ja. Was mal mit dem Unternehmen. Und der kann euch auch nochmal zeigen, wie man verhandelt. So.
Ja, genau. Stimmt. Ja, also das finde ich auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein sinnvoller Vorschlag.
Gut. Dann würde ich sagen, ist diese Frage geklärt und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, Frage.
Ja, und zwar lautet die Frage, warum sagt man, der Klügere gibt nach, obwohl es falsch ist?
Boah, ist es so? Ist es falsch?
Ich weiß es nicht. Also er hat noch dazu geschrieben, ich meine, der Klügere gibt eher erst recht nicht nach, weil er mehr Durchhaltevermögen hat und zielstrebiger ist. Nee, wurde das Sprichwort einfach nur erfunden, damit die Dummen einfach nachgeben und sich dann dabei noch schlau fühlen oder so? Weil sonst würde es einfach gar keinen Sinn geben.
Also was schon richtig ist, ist natürlich, dass der Klügere nicht nachgibt, weil er weiß ja, dass seine Position richtig ist.
Ja.
Und deswegen wäre er ja dumm, wenn er quasi die richtige Entscheidung einfach so davongehen lässt quasi. Einfach auf die scheißt, um dann quasi die schlechtere Option, obwohl er weiß, dass für alle Beteiligten das die schlechtere Option ist.
Ja. Kommt da noch was?
Das würde der Klügere ja nicht machen. Deswegen gibt der Klügere logischerweise nicht nach.
Das muss ich nochmal... Nein. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nämlich schon, dass der Klügere eventuell ganz schnell seinem Gegenüber analysiert und dann quasi so einen Kosten-Nutzen-Rechnung macht. Macht es Sinn, den jetzt von meiner Meinung zu überzeugen oder macht es Sinn, mich mit dem zu unterhalten überhaupt? Und das macht er sehr schnell und merkt, okay, das macht überhaupt keinen Sinn, ich habe nichts davon, deshalb sage ich einfach, ja, passt schon. Deshalb gibt der Klügere der Klügere gibt nach. Deshalb, würde ich sagen.
Weil er quasi meint, so schulterzuckend sagt.
Ja, weil er schneller merkt, eben so, ach komm, ich muss mich mit klügeren Sachen beschäftigen. Als mit dir Dummen. Aber ich würde definitiv dem auch zustimmen, was der Fragensteller meint, dass man sich dann einfach besser fühlt. Weil nee. Man blüht sich damit ja voll selbst. Doch,
nee, natürlich. Null. Null. Doch. Da fühlt man sich doch nicht besser. Man fühlt sich doch eigentlich nicht besser, weil man will doch dann immer seine eigene Meinung durchsetzen.
Ja, aber das ist halt das Lustige. Man kann sich halt immer noch damit trösten. Und das finde ich ist echt
ein geiler Ansatz. Ja, das ist doch wirklich arm, wenn du dir selber dann auf die Schulter klopfst und so, ja, der Klügere gibt nach.
Ja, sagen tut es natürlich keiner, aber man denkt sich, man belügt sich doch ständig selber.
Ja, aber warum sollte man, also selber belügen ist, finde ich, nicht so gut. Und warum sollte man es da dann weitermachen? Das bringt ja auch
nichts. Das ist jetzt sehr moralisch.
Das ist nicht moralisch, das ist einfach nur.
Na doch. Na doch, schon ein bisschen.
Gut.
Ja, okay, es ist nicht moralisch. Okay.
Wir könnten uns zum Beispiel
nach.
Auch sagen.
Nein, ich gebe nach. Ja. Ja. Ich gebe nach. Ist okay. Du hast recht. Ja.
Ja, gut. Ich bin froh, dass ich recht habe, weil ich recht hatte. Ich bin froh, dass du das so siehst.
Es gibt wirklich Situationen, in denen der Klügere einfach nachgibt, weil er feststellt, okay, wir haben einfach gerade ein anderes Level.
Aber du bist doch auch eher eine streitlustige Person, oder? Du bist doch eigentlich jemand, der eher nicht nachgibt, ja, oder?
Nee, stimmt schon, was du sagst. Aber es gibt eben schon so Situationen, wenn man mal irgendwie rumläuft und auf einmal spricht man mit jemandem Fremden und dann wird man über Echsenmenschen zugeredet und dann sagt man, nein, das gibt's nicht. Und dann kommt die Person dir aber mit sau viel Argumenten, weil die auf diesem Feld des verbalen Kampfes schon so geübt ist. Und man begegnet ja solchen Leuten nicht oft. Deshalb ist man als vermeintlich eventuell klügere Person erstmal geschockt davon, wie sehr sich die vermeintlich dümmere Person da reingesteigert hat und wie viele Argumente sie hervorbringen kann auf einmal. Weil man auf diesem Feld keine Waffen hat. Und man sie auch sehr selten üben kann quasi. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber trotzdem kurzes Beispiel mal aus der Geschichte. So. Mhm. Oder beziehungsweise können wir auch auf heute beziehen. Nehmen wir Nazis, ja?
Oh.
Die sind ja definitiv nicht die Klügeren. Wenn jetzt aber der Rest der Gesellschaft, der weiß, dass es sich dabei um die Dummen handelt, sagt, ach naja, das bringt ja jetzt eh nichts, überzeugen werde ich die eh nicht. Ich gebe jetzt mal nach. Dann ist das für alle schlecht. Also für alle Beteiligten. Also vielleicht kommt, ich sage es mal so, es kommt immer darauf an, was auf dem Spiel steht. Also wir
können wir nicht über Echsenmenschen reden?
Okay, also zum Beispiel, genau, im Fall von Echsenmenschen wäre es vielleicht sinnvoll nachzugeben, weil man auch nicht unbedingt die große Gefahr daraus sieht. Wobei, andererseits, Thema Fake News und so weiter.
Ja, genau. Also das kannst du ja schon so übertragen.
Kann man schon übertragen, ja.
Ja, und wenn da jetzt irgendwie 20 überzeugte Echsenmenschler irgendwie dann sagen, okay, wir gründen die oder wir wollen die Machtergreifung oder so ein Scheiß, klar, dann haben die Klügeren, die einfach keinen Bock hatten, versagt.
Oh,
versagt,
okay. Auf jeden Fall. Also ich habe eine Idee. Dann könnte die Antwort vielleicht lauten, es kommt darauf an. Und zwar kommt es darauf an, was auf dem Spiel steht. Wenn zum Beispiel, um es jetzt mal im Privaten, ums Private zu übertragen, wenn sich ein Paar streitet über die Destination ihres Urlaubs, also das Reiseziel, dann, also angenommen, Partner A würde sagen, ja, ich will nach Ägypten an den Pool. Partner B würde sagen, ich würde gerne Mountainbiken in den Alpen.
Ja.
Dann kommt es drauf an. Ist es dein Lebenstraum, Mountainbiken zu gehen in den Alpen? Und du weißt sicher, dass du nächstes Jahr tot bist? Oder ist es dir eigentlich, würdest du es gerne machen oder ist es dir relativ gleichgültig? Davon abhängig ist es, also du weißt in jedem Fall, das Urlaubsziel, das du machen willst, ist das Bessere. Davon bist du selbst überzeugt. Aber je nachdem, was auf dem Spiel steht, gibst du nach oder nicht.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Also wenn es die Beziehung auf dem Spiel steht, deshalb, dann würdest du eventuell nachgeben oder auch nicht. Je nachdem, wie wichtig es dir ist. Im Allgemeinen finde ich ja solche, es kommt drauf an, muss jeder selber entscheiden, antworten lame. Aber ich denke, da stimmt's.
Ja, wir können das, es kommt drauf, es kommt drauf an, können wir, müssen wir nicht so ausformulieren. Wir können ja einfach sagen, je nachdem, was auf dem Spiel steht.
Kommt auf selbe hinaus, aber kann man so sagen, ja.
Aber das ist Wording anders. Ist das
ja
richtig?
Ja, okay, okay. Nice. Ja, cool.
Dann sind wir schon fertig damit, oder?
Hätten wir die Frage auch beantwortet. Dann kommen wir zur letzten Rubrik. Ja. Sorry, dumme Frage. Aber, und da hatten wir letzte Woche eine Frage gestellt, die ich schon wieder vergessen habe.
Ja, das ist auch wieder, da habe ich auch wieder einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar habe ich die Frage auch erst heute übertragen. Mhm. Und nicht tatsächlich. Und deswegen haben wir auch nur eine Antwort darauf. Aber ich glaube, ja, okay, diese eine Antwort langt. Ich lese nochmal kurz die Frage vor, wenn du es jetzt auch nicht mehr weißt. Die hieß, warum keine neuen Nachnamen? Wenn man darüber nachdenkt.
Ah, ja, stimmt, die war eigentlich super, ja.
Genau, wenn man darüber nachdenkt, leiten sich die meisten Nachnamen aus Berufen ab. In Klammern Schmidt, Meier, Müller, Schneider etc. Hm? Warum haben wir aber damit aufgehört, neue Nachnamen einzuführen? Zum Beispiel Peter Compliance Manager oder ähnliches. In Sachen Vornamen gibt es doch auch erfrischen Wind. Weiß jemand, woran das liegt? Und es gab jetzt da eine Antwort und da hat Teuser 2103 geschrieben, weil man seinen Nachnamen normal weiter erbt. Lol. Ja, da hat er wahrscheinlich recht damit.
Ja, Seth beantwortet trotzdem nicht so ganz die Frage. Also ich würde es echt auch mal, weil ich es sehr spannend finde, hinten anstellen. Am Anfang nächster Woche,
ja, vielleicht kommen Folge, da noch ein paar coole Antworten, ja.
Aufklären, ja, weil ich die auch sehr spannend finde, weil das reicht mir noch nicht.
Das
also da bin ich enttäuscht.
Aber Theo, sag mal, du hattest doch schon letzte Woche irgendwie eine Frage im Gepäck, die du noch nicht rausgehauen hast.
Ja.
Hast du die aktuell noch?
Ich habe vier Fragen.
Vier Fragen?
Aktuell, das Und jetzt ist ja noch eine dazugekommen, von vorhin. Also fünf eigentlich.
Okay, das sind also, zu viele, glaube ich.
Ja, schon. Also ich werde mir
entscheide
die aufheben.
Entscheide ich mal für eine.
Okay, weil das jetzt gerade das Aktuellste und Akuteste ist, ich habe wirklich ein Problem.
Okay.
Die anderen drei kann man eigentlich hinten anstellen. Ich habe am Wochenende, war ich so dumm und habe mir gedacht, ich tue was Gutes für die Wohnung, in der ich wohne. Speziell den Keller und habe den Keller entrümpelt. Da war eine Fritteuse dabei, die habe ich einfach nur auf eine Kiste draufgestellt. Die Kiste war komplett voll, habe die Kiste mit der Fritteuse oben drauf in mein Auto getan, mach den Kofferraum zu und die Fritteuse fällt um und da war noch das ganze Fritteusenfett drin. So.
Okay.
Das habe ich nicht gemerkt beim Ausräumen. Jetzt habe ich
okay, du hattest die Fritteuse dann, du hast nicht mal reingeschaut.
Nee, die war so verstaubt, ich war mir sicher, dass da nichts drin
ist. War das deine einfach. Fritteuse?
Nein, die war vom Vormieter. Und jetzt habe ich das Problem, dass eben dieser Fritteusenfettgeruch im Auto ist. Wie bekomme ich den am besten raus und wie putze ich das auch am besten?
Aber so wie ich dich jetzt kenne und unsere Zuhörer dich jetzt mittlerweile in Folge 5 kennengelernt haben, hast du daraufhin nicht dein Auto kurz und klein geschlagen?
Nein, habe ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall mir gedacht, hätte ich doch bloß einfach nichts gemacht, so wie ich es vorhatte.
Ja,
also okay. Das hat wieder meine Theorie bestätigt, alles, was du extra machst, ist eigentlich Bullshit.
Ja, oder wenn du's möglichst erhalten. Ja,
oder wenn du es extra machst, dann mach's richtig. Weil das war wirklich wieder so eine dumme Aktion. Ich habe gesehen, okay, die Fritteuse ist ein bisschen krumm oder die Kiste steht da nicht so gut. Da könnte was umfallen. Aber ich war zu faul, mich da nochmal runterzubeugen in den Kofferraum und das richtig festzumachen. Und habe einfach nur eben den Kofferraum zugemacht. Und diese Eruption hat dann schon die Fritteuse zum Umfallen gebracht. Und wenn ich einfach noch diese extra Mile, was einfach nur ein Bücken gewesen wäre, gegangen wäre, hätte ich das verhindern können. Jetzt ist es aber so und deshalb, ich muss wissen, wie dieser Geruch da rausgeht am besten.
Okay. Ja, ich bin auf
oder
jeden Fall
wie man das auch am besten putzt.
Ich bin auf jeden Fall stolz auf dich, dass du danach dein Auto nicht kurz und klein geschlagen hast. Oder auch.
Nee, die Fritteuse habe ich kurz und klein geschlagen, ist doch klar.
Ach so, okay, alles klar.
Ja, das ist darüber müssen wir gar nicht sprechen.
Ich habe das Fritteusenfett auf einem Passanten geschüttet und ihn entzündet. Aber ja. Ansonsten ist nichts Außergewöhnliches
das
passiert.
Das war echt so scheiße, weil das war dann, also beim Saubermachen, ich habe dann irgendwie
was im Schuh gehabt. Wie alt das auch sein muss, wie alt das, wenn du von deinem Vormieter, wie lange wohnst du da schon? Auch schon lange, oder?
Ah, das weiß ich doch nicht. Ja, okay. Und dann hatte ich da irgendwie was am Schuh und dann bei der Kupplung treten bin ich abgerutscht und so und meine Hände waren voll und konnte nicht richtig lenken. Es war schrecklich.
Überleg mal, was der da alles drin frittiert hat wahrscheinlich.
Ich will es gar nicht wissen. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Ja.
Ja, schrecklich. Schrecklich, schrecklich. So, auf jeden Fall, das ist die Frage, die bis nächste Woche geklärt werden muss.
Ja, wir flehen euch an. Gute Frage, Community. Ja. Gebt uns darauf eine gute Antwort.
Bitte, bitte.
Und dann hören wir uns wieder nächste Woche.
Ja, cool. Hat Spaß gemacht, Torben. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, Theo.
Tschüss.
Ciao.